Kurz vor der Sommerpause richtet das ÖNM den Blick gen Himmel. Sterne in des Himmels Ferne beschwören wir in unserer Veranstaltung am 16. Juni 2023, die nicht in einem klassischen Konzertsaal, sondern im Veranstaltungssaal der Vega-Sternwarte auf dem Hauensberg vor den Toren Salzburgs stattfindet und die wir gemeinsam mit dem Haus der Natur konzipiert haben. Diese Veranstaltung ist weit mehr als ein Konzert, denn hier wird ein Brückenschlag zwischen Kunst und Wissenschaft versucht. Dabei sind die vier Kompositionen, die wir präsentieren, gleichsam die Stichwortgeber für Exkurse zu Themen aus der Raumfahrt, der Astronomie und der Kosmologie. Und wenn das Wetter es erlaubt, werden wir auch durch eines der Teleskope Blicke in das Weltall werfen können. Vier Werke stehen auf dem Programm. Die Serenata per un satellite, 1969 von Bruno Maderna komponiert. Planisphere von Christian Wolff, ein neues Werk des amerikanischen Komponisten, das er für uns geschrieben hat und das wir in diesem Konzert aus der Taufe heben. Sodann Yad al-Gausa von Rupert Huber, komponiert für zwei Sängerinnen, Klarinette, Seemanntron und Streichquintett. Und schließlich Ülem von Karl-Heinz Stockhausen. Das ÖNM spielt unter Leitung von Rupert Huber. Cornelia Bitzner-Petrio und Doris Huber wirken als Sängerinnen mit. Die vier Werke eint nicht nur, dass sie alle etwas mit dem Kosmos, der Raumfahrt und der Astronomie zu tun haben, sondern dass es sich um Kompositionen handelt, die nicht in allen ihren Dimensionen determiniert sind, sondern die in je eigener Weise die Interpreten schöpferisch fordern. Einige Anmerkungen zu den einzelnen Werken. Bruno Maderna war gebürtiger Venezianer und wenn ein Venezianer Darmstadt zur Wahlheimat macht, muss er schon gewichtige Gründe dafür haben. Die sind sicher darin zu finden, dass Darmstadt seit den 1950er Jahren zu einem Zentrum der radikalen musikalischen Avantgarde wurde. Auf den Darmstädter Ferienkursen wurden die neuesten Entwicklungen im Bereich der neuen Musik präsentiert, diskutiert und vermittelt. Gerade in den 50er und 60er Jahren wurde hier wirklich Musikgeschichte geschrieben. Tonangebend waren da zunächst diejenigen Komponisten, die wir als die Vertreter der seriellen Musik kennen, deren Ideal das in all seinen Dimensionen determinierte musikalische Kunstwerk war. Karl-Heinz Stockhausen und Pierre Boulez waren zwei wichtige Vertreter der seriellen Musik. Mit den Auftritten von John Cage in Darmstadt Ende der 50er Jahre wurden deren Dogmen freilich schon wieder in Frage gestellt. Denn Cage schwebte nicht die totale Determination der Klänge vor, sondern das Gegenteil, ihre Befreiung, etwa von menschlichen Intentionen, von semantischen Konstrukten, ja auch von allen Systemen, die die Klänge an die Kandare nehmen könnten. Das versuchte er zu erreichen, indem er Zufallsoperationen einbezog, um Klänge zu generieren, indem er Formen der grafischen Notationen erfand oder anstelle von in Partiturform fixierten Klängen nur die Verfahren beschrieb, wie die Klänge zu erzeugen seien. Die Ideen Cages haben Spuren in allen hier in Rede stehenden Werken hinterlassen und eben auch in Madernas Serenata per un satellite. In Darmstadt hatte sich Maderna mit Umberto Montalenti befreundet, einem aus Turin stammenden Physiker und Ingenieur, der damals das in Darmstadt angesiedelte Raumflugkontrollzentrum leitete und auch für die Mission des Satelliten ESRO-1b Boreas verantwortlich war. Dieser Satellit sollte zur Erforschung des Polarlichts dienen und war am 1. Oktober 1969 gestartet worden. Aus diesem Anlass komponierte Bruno Maderna seine Serenata und die wurde am Tag des Starts unter seiner Leitung in Darmstadt uraufgeführt. Die Serenata ist auf einem einzigen, kalligraphisch gestalteten Notenblatt notiert. Kreuz und quer verlaufen die Notensysteme, als schwebten sie schwerelos im Raum, beschreiben gar kühne Schleifen. Vereinzelt finden sich auch rein grafische Elemente. Auf den Notensystemen kann man Melodien, Akkordfolgen, Klangfiguren erblicken. Das Tempo ist variabel, ebenso die Dynamik und die Instrumentation. Was, wann und wie gespielt wird, ist den Musikern freigestellt, aber sie haben die geschriebenen Noten zu benutzen. Das aber garantiert der Serenata, egal ob sie von einem einzigen Musiker oder aber von einem Orchester gespielt wird, ob sie 5 oder 50 Minuten dauert, ihre Unverwechselbarkeit. Hören Sie nun einen ungefähr 2,5-minütigen Ausschnitt aus der Serenata per un Satellite. Das war ein Ausschnitt aus Bruno Modernas Serenata per un Satellite, gespielt vom Mix Fontana Ensemble. Christian Wolff, der mittlerweile 87-jährige amerikanische Komponist, hat uns ein neues Stück geschrieben. Dass es dazu gekommen ist, haben wir sicher nicht zuletzt dem Dirigenten und Komponisten Rupert Huber zu verdanken, der mit Christian Wolff befreundet ist und der diesen Kompositionsauftrag vermittelt hat. Christian Wolff ist übrigens der Sohn des Verlegers Kurt Wolff, in dessen Verlag 1913 erstmals ein Buch mit Gedichten Georg Trakels erschien. Insofern ist er also wenigstens um einige Ecken mit der Salzburger Kultur verbunden. Die Familie emigrierte 1938 zunächst nach Frankreich, dann floh sie in letzter Minute vor den Nazis in die USA, wo Christian Wolff aufwuchs. Seine Klavierlehrerin war Grete Sultan, die wiederum mit John Cage befreundet war. Und als ihr der junge Christian Wolff eigene Kompositionen zeigte, empfahl sie ihm John Cage als Lehrer. So kam der gerade 16-jährige Wolff in Kontakt mit der sogenannten New York School of Music, war bald selbst Teil dieser Gruppierung, zu der neben Cage auch Morton Feldman und Earl Brown gehörten. Heute ist Wolff der einzige noch lebende Vertreter dieser Gruppierung, die die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts so nachhaltig beeinflusst hat. Das neue Werk, Planisphère, entspricht ganz der Ästhetik der New York School. Der Titel verweist auf die Astronomie. Eine Sternkarte ist die Projektion einer raumzeitlichen Realität auf eine Ebene, eine Planisphäre. Der Musik ist es gegeben, diesen Prozess umzukehren. Ein Notenblatt entspricht einer Planisphäre, und den Musikern obliegt es, daraus eine raumzeitliche, nämlich klingende Realität werden zu lassen. Drei Teile hat das Werk und nur das Nötigste wurde von Wolff fixiert. Im ersten Teil sind das vor allem die Tonhöhen, während die zeitliche und dynamische Ausgestaltung den Musikern viele Freiräume bietet. Auch der zweite Teil balanciert zwischen Freiheit und Determination, während im dritten Abschnitt fast nur noch verbale Anweisungen eine ungefähre Richtung vorgeben, aber beispielsweise das Instrumentarium und die Zahl der Mitwirkenden weitgehend freigestellt sind. Lassen wir uns vom klingenden Ergebnis überraschen. Bezogen sich die ersten beiden Werke auf die Raumfahrt und die Astronomie, so geht es im dritten Werk, Yad al-Gausa von Rupert Huber, um einen Stern, besser gesagt darum, was er in uns auszulösen vermag. Yad al-Gausa ist der arabische Name für den linken Schulterstern im Sternbild Orion, den wir als Betelgeuse kennen. Als man versuchte, den arabischen Namen in das lateinische Alphabet zu übertragen, übersetzte man einen Buchstaben falsch und so wurde aus Yad al-Gausa Bet al-Gausa, im Französischen Betelgeuse und daraus dann schließlich Betelgeuse. Als Stern ist Betelgeuse ein sogenannter roter Überriese. Das sind Sterne, die kurz vor dem Ende ihres Lebens stehen und sich dabei gewaltig aufgebläht haben. Die rund 500 Lichtjahre von der Erde entfernte Betelgeuse ist einer der ganz wenigen Sterne, die in großen Teleskopen und mit fotografischen Hilfsmitteln nicht als Punkt, sondern als Fläche abgebildet werden können. In den letzten Jahren machte Betelgeuse von sich reden durch enorme Helligkeitsschwankungen, nachdem sich der Stern 2019-20 verdunkelte und nur noch 40% seiner üblichen Helligkeit besaß, hat sich dies in den letzten Wochen ins Gegenteil verkehrt und strahlt der Stern nunmehr viel heller als gewöhnlich. Nach diesem Stern also hat Rupert Huber seine 2018 entstandene Komposition benannt. Rupert Huber schrieb zu seinem Werk, ich zitiere, im Fall von Yad al-Gausa spielt die Intuition verstärkt eine ursächliche Rolle, und zwar auf der direkten, unmittelbaren, nicht nur werkzeughaften Ebene. Dabei handelt es sich um einen körperlichen Vorgang und die dem Schaffensprozess entsprechende Disposition ist eine körperlich-mentale. Wie wirkt beispielsweise Betelgeuse auf mich? Wie sinkt Betelgeuse aus mir als nicht intentionalem Resonanzkörper? Zitat Ende. Um so etwas überhaupt wahrnehmen zu können, bedarf es einer spezifischen dispositionellen Vorbereitung, wie sie durch die Praxis des sogenannten Wirkungssingens ermöglicht wird, mit der sich Rupert Huber sowie die beiden Sängerinnen Cornelia Bitzner-Petrio und Doris Huber seit vielen Jahren beschäftigen. Zitat: Bei diesem spezifischen Setting künstlerischer Forschung steht die körperliche Disposition für einen transrationalen Umgang mit den Phänomenen der direkt erfahrbaren Welt im Fokus des Interesses. Durch die musikalische Äußerung wird sowohl die Wahrnehmung verstärkt als auch ein Kontakt zu den angesprochenen Entitäten herstellbar. Es entsteht eine Musik, die als Ergebnis einer von außen kommenden Wirkung wiederum eine unmittelbare Wirkung erzeugt. Ein daraus hervorgehender musikalischer Fund ist dann die Basis für die kompositorische, ins Werk zu setzende Weiterverarbeitung. Zitat Ende. Das waren noch einmal Worte von Rupert Huber. Drei ohne Pause aneinander anschließende Teile hat das Werk. Erstens, Betelgeuse steht am Himmel. Zweitens, Betelgeuse singt aus uns. Und drittens, Erinnerungen an Betelgeuse. Von Intuition war bei Rupert Huber die Rede, und damit sind wir nah bei Karl-Heinz Stockhausen. Stockhausen, der wie erwähnt zunächst als einer der wichtigsten Vertreter der seriellen Musik bekannt geworden war, wandelte sicher auch unter dem Eindruck von Cage seine kompositorischen Ansätze erheblich. In den Jahren um 1970 prägte er den Begriff intuitive Musik. Der Komponist, der in den 50er Jahren die Interpreten zu Reproduktionsmaschinen degradiert hatte, setzte nunmehr auf die Kraft der Intuition auch der Interpreten, die also zu Mitschöpfern wurden, deren kreatives Potenzial freigelegt wurde. Nicht mehr hyperkomplexe Partituren mussten umgesetzt werden, sondern oft genügte ein Text und vielleicht ein Minimum an notiertem musikalischen Material als Handreichung für die Musiker. So ist es auch im Falle von Ülem, einem Werk, in dem nur zwei Tonhöhen und ihre Transpositionen notiert sind und es ansonsten nur eine detaillierte Beschreibung gibt, wie mit diesem Material zu verfahren ist. Stockhausen hat einmal davon gesprochen, dass er danach strebe, dass alles, was er schaffe, eine Beziehung haben möge zur Ordnung der Sterne und zu den universalen Gesetzmäßigkeiten. Am drastischsten hat er das in seiner Komposition Ülem aus dem Jahr 1972 umgesetzt, die durchaus noch in den Bereich der intuitiven Musik gehört. Bei der Konzeption dieses Werkes ließ sich Stockhausen von der Vorstellung eines oszillierenden Weltalls inspirieren, also der Idee, dass nach einem Urknall eine Phase der Ausdehnung folge, die sich irgendwann umkehrt und in einen neuen Urknall mündet. Ülem meint dabei jenes Urplasma, das unmittelbar nach dem Urknall die Nukleosynthese durchläuft. Konzipiert ist ÜLEM für mindestens 19 Spieler. Die Zusammenstellung der Instrumente ist, mit wenigen Ausnahmen, nicht vorgegeben. Das Ensemble agiert in drei Gruppen: elektronische Instrumente, in unserem Fall Keyboard, Sampler, E-Violine und elektronisch modifiziertes Saxophon sowie Fagott, sodann stationäre Spieler mit Instrumenten, die während des Spiels nicht transportiert werden können, und schließlich Spieler, die sich im Raum bewegen können. Am Beginn sind alle Spieler mit transportablen Instrumenten um den möglichst zentral postierten Flügel versammelt. Ein Schlag auf ein Tamtam markiert den Urknall. Daraufhin repetieren alle Instrumente zwei Töne im Tritonusabstand so schnell wie möglich im Fortissimo und beginnen sich vom Flügel wegzubewegen, bis sie Positionen erreichen, die möglichst weit vom Flügel entfernt sind. Gleichzeitig nimmt die Dichte der Repetitionen ab, bis hin zu einem Zeitpunkt, in dem zwischen zwei Aktionen eines Musikers 90 Sekunden vergehen. Im Ergebnis nimmt man Klangpunkte im Raum wahr, gleich Sternen, könnte man sagen. Während dieses Prozesses obliegt es den Musikern, ihre Klänge immer weiter zu differenzieren und den Tonraum zu erweitern. Die Klänge werden gleichsam mit Leben erfüllt. Den Spielern der elektronischen Instrumente hingegen obliegt es, Verbindungen zwischen den Klängen im Raum herzustellen, etwa mit Glissandi, die von einem Ton zum anderen gleiten. Ab einem bestimmten, durch einen Ruf ausgelösten Zeitpunkt kehrt sich diese Bewegung um, bewegen sich die Musiker auf den Flügel zu und kommt es zu einem zweiten Urknall, nach welchem sich die Musiker so weit zu entfernen haben, bis die Klänge nicht mehr hörbar sind. Hören Sie den Beginn von ÜLEM, gespielt von der London Sinfonietta in einer Produktion, die unter der Leitung von Karl-Heinz Stockhausen Anfang der 1970er Jahre entstand. Das war der Beginn von Karl-Heinz Stockhausens ÜLEM in einer Aufnahme mit der London Sinfonietta unter Leitung des Komponisten. Die vier Werke werden, das hatte ich eingangs erwähnt, als Stichwortgeber funktionieren, und Dr. Julia Veratschnik Astronomen am Haus der Natur, wird in Beiträgen in Wort und Bild folgende Themenfelder in den Blick nehmen. Bruno Maternas Serenata gibt uns Anlass, das erste Jahrzehnt der Raumfahrt vom Start des Sputniks 1957 bis zum Start des Satelliten ESRO-1b 1969 zu beleuchten. Christian Wulffs Planisphere legt nahe, dass wir uns mit der Geschichte der Sternenkarten von der Himmelsscheibe von Nebra bis hin zur Astronomie-App befassen. Einer Komposition, die sich auf Beteigeuse bezieht, wird mit einer Betrachtung über Geburt, Leben und Tod der Sterne entsprochen und in Zusammenhang mit Ülem wird es um kosmologische Modelle gehen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Die Sternwarte ist nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Wenn Sie nicht mit dem privaten Pkw anreisen können oder wollen, können Sie einen Bus-Shuttle benutzen, der um 18.45 Uhr vom Salzburger Hauptbahnhof startet, gegebenenfalls einen Zwischenstopp in Weidwörth-Nussdorf einlegt und Sie zu Sternwarte und nach Veranstaltungsende auch wieder retour bringt. Tickets erhalten Sie im Kartenbüro der Stiftung Mozarteum in der Theatergasse 2 in Salzburg oder online, indem Sie auf die Website der Stiftung gehen oder des Ensembles, nämlich des ÖNM. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Jens Schubbe.